Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn der Staat die eigenen Kinder entzieht. Zwangsadoption in der DDR. Von Dorothea Brummerloh.
Guten Tag.
Hallo. Hallo.
Besuch bei Sabine Zapf in Lemgo, einer Kleinstadt östlich von Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Die 59-Jährige und ihr Lebensgefährte bitten herein.
Sie einen Kaffee?
Das wäre nett. Ach so, jetzt muss ich fragen. Milch, Zucker?
Sabine Zapf wurde 1960 in Leipzig geboren. Ihre Mutter war alleinerziehend, hatte bereits zwei Kinder. Weil die Wohnung für ein drittes Kinderbett zu eng und eine größere in der DDR nicht so leicht zu bekommen war, wuchs das Mädchen bei einem benachbarten Ehepaar auf. Bei ihren Pflegeeltern, erzählt Sabine, ging es ihr gut. Das sah auch das Jugendamt so und wollte, dass Pflegevater Hubert offiziell die Verantwortung für die Kleine übernahm.
Und dann hat das Jugendamt mit meinem Pflegevater gesprochen. Dort wurde dann angemerkt, dass vom Betrieb eine Beurteilung kommen muss. Und die ist dann abgegeben worden. Und als ich voriges Jahr meine Betreuungsakte bekommen habe und gelesen habe, wie der Betrieb meinen Pflegevater bewertet hat, habe ich gelesen, dass er diese Pflegeerlaubnis nicht wieder bekommen hat, weil er nicht gut über unseren Staat spricht und mich nicht im sozialistischen Sinne erziehen könnte.
Und so entschied das Amt. Sabine kommt in ein Kinderheim. In Bad Lausick, südöstlich von Leipzig. Über die Gründe sprach mit dem Mädchen niemand. Sie erfuhr auch nicht, dass der Pflegevater noch lange Zeit um sie gekämpft hat.
Früher ist es ja so gewesen, wenn du im Heim warst, war ja die Bindung gekappt. Ne? Mein Pflegevater durfte mich ja auch nicht besuchen. Der hat ja gekämpft um mich. Ich sagte, das steht alles, wie gesagt, in den Akten drinne. Aber man hat ihm das verwehrt, wie gesagt, mich durfte keiner besuchen.
Im Kinderheim lernte Sabine ihren späteren Adoptivvater kennen, der in der Nähe des Heims zur Kur war und auf Spaziergängen öfter vorbeikam. Seine Ehefrau wünschte sich ein kleines Mädchen, denn eigene Kinder konnte das Paar nicht bekommen und Sabine gefiel beiden.
Und daraufhin haben die dann einen Pflegeantrag gestellt, der dann auch genehmigt wurde. Es sollte dann ganz schnell um die Adoption gehen, wo meine richtige Mutter aber nicht mitgespielt hat. Die hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das ist auch aus meiner eigenen Adoptionsakte zu ersehen, dass da ja fast 2 Jahre vergangen sind, wo das Jugendamt immer wieder aufgefordert hat, auch geschrieben hat, man möchte doch Druck machen, dass sie endlich unterschreibt. Und das hat sie nie gemacht.
Ohne Einwilligung ihrer leiblichen Mutter, ohne deren Unterschrift, wurde Sabine wenige Tage vor ihrem 5. Geburtstag von dem Ehepaar adoptiert. Einer von vielen Fällen von DDR-Zwangsadoptionen. Berlin, Normannenstraße.
Stockwerk 6.
Der klotzige, mehrgeschossige Plattenbau, dessen Grau der Betonmauern und die vergitterten Fenster im Erdgeschoss noch vom Geist der ehemaligen Stasi-Zentrale zeugen, beherbergt heute die Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße. Mit dem Fahrstuhl gelangt man in die 6. Etage. Zur Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, kurz UOKG. Das ist ein Dachverband, gegründet von Menschen, die in der DDR politisch verfolgt wurden. Christian Sachse arbeitet hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er hat über Heimerziehung in der DDR geforscht.
Es gibt den Begriff minimalinvasiv, also wenn sozusagen sehr vorsichtig gearbeitet wird mit den Eltern und den Kindern. Und in der DDR war es durchaus üblich, maximal invasiv zu arbeiten. Also da gab es Drohungen. Wenn das und das nicht in der nächsten Zeit erfüllt wird, dann nehmen wir das Kind weg.
Der SED-Staat setzte gezielt die Angst der Eltern vor drohendem Kindesentzug ein.
Also es wurde zum Beispiel den Eltern angedroht, wenn sie aus der Bürgerrechtsszene kamen: Wir nehmen euch die Kinder weg, ihr seid nicht in der Lage, die Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Und das konnte sehr schnell gehen.
Das Familiengesetzbuch der DDR schrieb vor, dass Eltern ihre Kinder zu aktiven Erbauern des Sozialismus zu erziehen hatten, die dann als sozialistische Persönlichkeiten die Arbeit zu achten, die Sowjetunion zu lieben und die Grenzen, notfalls auch mit Waffengewalt, zu verteidigen hatten. Folgten Eltern diesen Vorgaben nicht, hatte der Staat die Macht, ihnen das Erziehungsrecht zu entziehen.
Wenn der Staat mit den Eltern nicht einverstanden war, wenn sie eine Lebensweise hatten, die ihm nicht passte oder die zu sehr nach dem Westen geschaut haben oder ähnliches, dann hat man ihnen die Kinder weggenommen über verschiedene Wege, bis dahin, dass sie also erpresst wurden, eine freiwillige Erklärung abzugeben.
1975 machte das Magazin Der Spiegel die politisch motivierten Zwangsadoptionen zum Thema. Damals ging es um Paare, die bei der illegalen Flucht aus der DDR erwischt und wegen ungesetzlichem Grenzübertritt nach § 213 des Strafgesetzbuches der DDR verurteilt wurden. Sie galten als Staatsfeinde, denen die Erziehungsfähigkeit abgesprochen wurde. Sabine Zapf versuchte mit ihrem Mann 1981 aus der DDR zu fliehen. Der Fluchtversuch scheiterte. Das Ehepaar wurde festgenommen und inhaftiert. Bei der Eingangsuntersuchung im Gefängnis erfuhr Zapf, dass sie schwanger war. Eine der Wärterinnen habe sie gefragt:
Wollen Sie das Kind behalten oder nicht? Sag ich, na sicher. Sagte, na, das werden wir noch sehen, ob Sie das Kind behalten. Überlegen Sie sich gut. So, und ich habe natürlich Rotz und Wasser geheult, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil sie immer gesagt haben, also 3 bis 5 Jahre kannst du rechnen, dafür kriegst du.
In sogenannten leichten Fällen drohten bis zu 2 Jahre Haft. In schweren, also wenn man die Grenzanlagen beschädigt hatte oder in einer Gruppe fliehen wollte, bis zu 8 Jahre Haft. Die damals 21-Jährige hatte Glück. Nach 4 Monaten im Stasi-Gefängnis kam sie auf Bewährung frei. Mit 3-jähriger Arbeitsplatzbindung, strengen Auflagen und einem Einreiseverbot für Berlin. Im Februar 1982 wurde ihre Tochter Maren geboren. Ein Jahr später Michaela. 1985, als die jüngere der beiden Schwestern wegen epileptischer Anfälle im Krankenhaus lag, stand plötzlich eine Jugendamtsmitarbeiterin vor der Tür.
So, und dann hat sie Maren an der Hand genommen, ist mit ihr die Treppe runter zur Tür hinaus. Wie sie zur Tür hinaus war, kam ich wahrscheinlich irgendwie zu mir, bin hinterhergerannt, hab gesagt, was soll das? Sag ich, geben Sie mir mein Kind zurück. Dann hat die sich umgedreht und gesagt, seien Sie ruhig. Wenn Sie jetzt nicht ruhig sind, rufe ich die Polizei und Sie gehen die restlichen Jahre.
Am nächsten Tag musste Sabine Zapf ins Jugendamt kommen. Dort wurde der zweifachen Mutter ein Dokument vorgelegt, mit dem sie der Adoption ihrer Mädchen zustimmen sollte. Unterschreiben wollte sie das auf keinen Fall, was den Zorn der Staatsbeamtin hervorrief.
Überlegen Sie sich das gut. Sie wissen schon, warum die Kinder wegkommen. Sag ich, nein. Ja, sagt sie, Sie haben doch Kindesmisshandlung begangen. Sag bitte, was? Ja, Sie haben doch Kindesmisshandlung begangen. Ja, Michaela hatte da einen blauen Fleck, hier einen blauen Fleck und da einen blauen Fleck. Ich hätte das Kind geschlagen. Und da hat die zu mir gesagt, können Sie sich aussuchen. Entweder Sie unterschreiben hier für beide oder die restlichen 3 Jahre und die Kindesmisshandlung noch obendrauf.
Nach dem Ende der DDR wurden mehr und mehr Fälle von zwangsadoptierten Kindern bekannt, deren Eltern nicht in Haft saßen und bei denen auch das Kindeswohl aufgrund von Vernachlässigung nicht gefährdet war. Mal war der Grund renitentes Verhalten, mal staatsfeindliche Hetze. Wer oppositionell war, Regimekritiker oder Auslandspresse las, riskierte den Zugriff des Staates auf die eigenen Kinder. Auch eine nicht-sozialistische Lebensweise der in Kirchenkreisen Aktiven begründete das Recht, in die Erziehung einzugreifen. Das Gleiche galt für Menschen, die der Pflicht zur Arbeit nicht nachkamen. Oder bei Frauen mit häufig wechselnden Partnern und vielen Kindern. Als Legitimation diente § 249 des Strafgesetzbuches der DDR. Ein Gummiparagraf, der willkürlich auslegbar war, erklärt Christian Sachse.
Aber das Einfachste war natürlich, wenn man die Mutter oder beide Eltern erpresst hat, eine freiwillige Erklärung abzugeben. Also zum Beispiel, eine Mutter ist wegen dem berühmten Assi-Paragraphen 249 in Untersuchungshaft genommen worden. Das ist jetzt ein realer Fall. Und dann kam ein Staatsanwalt bei ihr vorbei und sagte, sie werden jetzt sowieso 2 Jahre im Gefängnis bleiben. Wenn sie wieder rauskommen, kennt sie ihr Kind nicht mehr. Also dann geben sie das Kind frei, das ist das Beste für dieses Kind. Und die Mutter hat es dann unterschrieben.
Das habe ich alles nicht gemacht. Ich war immer brav und anständig, bin meiner Arbeit nachgegangen und man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen.
Viola Greiner-Willibald ist eine von Zwangsadoption betroffene Mutter.
Also für mich ist Zwangsadoption wirklich Zwang, weil ich nämlich zu gezwungen wurde, also zu unterschreiben, damit sie mir mein Kind nehmen können.
Viola Greiner-Willibald ist 55 Jahre alt, vierfache Mutter und Großmutter. Sie liebt es, mit ihren drei Enkeln zu spielen, wie sie es früher mit ihren Kindern getan hat. Mandy, ihre Erstgeborene, war ein Jahr alt, als ihr Sohn Michael ein Jahr später, 1983, geboren wurde.
Mandy und der Michael haben am gleichen Tag Geburtstag. Das ist für mich jedes Jahr schlimm. Also da muss ich auch immer noch weinen, wenn, ja, und Weihnachten habe ich auch eine Kugel immer jedes Jahr mit am Baum gehangen. Die war immer Michael seine Kugel. Ich meine, man vergisst das ja nicht. Die Gedanken sind ja immer da an dem Kind.
Als die gelernte Kunstweberin Michael im März 1983 zur Welt brachte, war die kleine Schwester in der Kinderkrippe. Nach dem Stillen des Neugeborenen, der zu früh geboren noch in der Klinik bleiben musste, ging sie in die Krippe, um Mandy abzuholen und ihr, aber auch den Erzieherinnen, vom Brüderchen zu erzählen. Dort, statt ihr zur Geburt zu gratulieren, bat die Leiterin der Einrichtung die junge Mutter ins Büro.
Dann bin ich da rein, dann sah ich meine Tochter draußen mit dem kleinen Jungen da sprechen und mich schon gefreut, dass ich sie gleich mitnehmen kann. Und dann hat man mir so einen Zettel hingelegt. Da stand, also was da drauf stand, habe ich gar nicht groß gelesen. Ich habe einfach nur zugehört, was die Dame zu mir sagte. Ich möchte das jetzt bitte unterschreiben. Ansonsten bekomme ich Mandy, also das ist meine erstgeborene Tochter, nicht mit nach Hause. Ja, da war ich erstmal total schockiert. Ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Habe dann das unterschrieben und habe mir gedacht, im Nachhinein auf dem Heimweg, ach, das ist bloß Humbug, was soll das?
Am nächsten Tag ging sie wieder ins Krankenhaus, um ihren Sohn zu stillen.
Und da hieß es dann, ich darf das Krankenhaus nicht mehr betreten und sollte das Gelände verlassen. Da wusste ich erstmal, das ist wirklich so, ich darf nicht mehr zu meinem Kind.
Tag für Tag setzte sie sich in den Krankenhauspark, beobachtete die anderen Mütter, die ihre Kinder spazieren fuhren. Immer in der Hoffnung, Michael zu sehen, ihn doch noch irgendwie mitnehmen zu können. Aber nach einer Woche wurde der jungen Mutter auch das verwehrt.
Aber da hat man mich dann auch des Parks verwiesen, also ich durfte da dann auch nicht mehr hin. Und ich hatte zu Hause schon alles. Ich hatte das Bettchen, ich hatte wirklich alles für das Kind zu Hause. Also so, dass ich, und dann habe ich mich natürlich auch nicht mehr getraut, irgendwas zu machen. Und ich habe auch mit niemandem drüber gesprochen gehabt, weil ich mir immer die Schuld gegeben habe. Irgendwas hast du falsch gemacht, aber warum? Und weil in der Nachbarschaft war eine Frau, die hat 10 Kinder gehabt, da wurde nie eins weggenommen. Ja, und ich habe alles ordentlich gehabt und trotzdem, man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen.
Viola Greiner-Willibald war damals 19 Jahre alt. Die junge Frau hat sich nicht getraut, mit anderen darüber zu sprechen, dass der Staat ihr das Kind weggenommen hatte. Und niemand hat nachgefragt. Warum? Das kann sich die 55-Jährige bis heute nicht erklären. Vielleicht dachten alle, na, es wird schon was dran sein, dass man der das Kind weggenommen hat. Es gab kein Urteil, keine Erklärung, einfach nichts. Sie hatte Michael geboren und dann war er für sie spurlos verschwunden. Ihre Tochter durfte sie nur behalten, weil sie etwas unterschrieben hatte, was sie in dem Moment gar nicht verstand. Als auch noch die Beziehung zum Kindsvater zerbricht, stellt sie einen Ausreiseantrag und darf 2 Jahre später mit Mandy nach West-Berlin ausreisen. Nach der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft arbeitete sie dort als Pflegemutter. Und das, obwohl sie in den Augen des DDR-Staates für die Erziehung ihrer eigenen Kinder nicht taugte.
Und das war für mich so das Pflaster für mein Herz. So das, damit wollte ich wieder also Liebe geben, die ich meinem Sohn nicht geben konnte und habe den aber dann an den Kindern weitergegeben. Also das hat mir viel geholfen.
Die Angst vor der Willkür des SED-Staates hat Viola Greiner-Willibald nie wirklich verlassen. Auch nicht in West-Berlin.
Ich bin ja jahrelang mit Schuldgefühl herumgelaufen, weil ich mir ja die Schuld dafür gegeben habe. Ne? Weil man immer überlegt hat, was hast du falsch gemacht? Warum haben sie das Kind genommen?
Erst als Viola im Internet die Homepage von Katrin Bär findet, begreift sie, dass sie ein Opfer staatlicher Willkür war.
Das ist eben eine alleinstehende junge Mutter, die nicht verheiratet war, zwar mit dem Vater zusammengelebt hatte, aber sie hatte kein familiäres Hinterland, die sie jetzt unterstützt.
Katrin Bär ist Beraterin für Betroffene von Zwangsadoptionen, kennt viele Schicksale wie das von Viola Greiner-Willibald.
Man hat dann einfach auch diese junge Mutter erpresst, ja, indem man sagt, jetzt, also wenn du nicht dieses Kind zur Adoption freigibst, dann nehmen wir das andere. Und ein junger Mensch mit 19, 20 Jahren, der hat natürlich vor Behörden auch Angst. Und der ist sich natürlich dann total bewusst, also wenn die mir das hier androhen, das machen die, ja. Also einfach das erste Kind zu schützen und zumindest eins von den beiden Kindern zu schützen, unterschreiben einfach die Mütter.
Viola Greiner-Willibald ist kein Einzelschicksal, weiß Katrin Bär aus ihren Beratungen. Aber wie viele es waren, das ist auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch nicht bekannt. Bisher existiert nur eine Vorstudie zum Thema Zwangsadoption des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam aus dem Jahr 2018. Darin wird die Zahl der politisch motivierten Zwangsadoptionen in der DDR auf mindestens mehrere hundert geschätzt. Katrin Bär erlebt in der Beratung verzweifelte Eltern, die nach ihren Kindern suchen, ohne etwas in der Hand zu haben. Das Problem ist:
Eltern haben nach derzeitiger Gesetzeslage keine Möglichkeiten, keine Rechte, die Unterlagen einzusehen, weil diese Vermittlungsakte gehört, ich sage es mal so in Anführungsstrichen, den adoptierten Kind und deren Eltern.
Haben Betroffene Glück und treffen auf verständige Jugendamtsmitarbeiter, die einen Blick in die Adoptionsunterlagen gestatten oder irgendwie anders Einsicht gewähren, steht in den Akten oft nichts zu den Gründen des Kindesentzugs. Das war nicht nur bei Viola Greiner-Willibald so, weiß Beraterin Bär.
Also man hat das wirklich so hingestellt, sie wollte kein Kind. Und das ist das Fatale dabei, nicht nur, dass die Mutter sowas Schlimmes erlebt hat, es erweckt aber auch bei den Adoptierten dann das Gefühl, meine Mutter wollte mich ja gar nicht. Ja, warum soll ich denn jetzt Kontakt zu der nehmen? Ne, wenn die mich nicht will, dann hat sie halt jetzt Pech.
Katrin Bär weiß, wovon sie spricht. Am 7. Februar 1972 wurde ihre Mutter im Beisein der damals vierjährigen Katrin und deren Bruder verhaftet. Die Kinder ins Heim gesteckt. Während Katrin wochenlang hofft, dass ihre Mutter wiederkommt, wie man es ihr bei ihrer Verhaftung versprochen hatte, wird das kleine Mädchen von einer linientreuen Familie adoptiert.
Also das waren oft Funktionäre, Lehrer, Erzieher in Heim, Heimerzieherinnen, Alleinstehende, die haben sich dann oft in ein Kind verliebt und haben das dann mit nach Hause genommen.
Sagt Christian Sachse und erklärt die Vorgehensweise beim Kindesentzug.
Also man hat das Kind der Mutter, jungen Mutter vielleicht, weggenommen und hat gesagt, so, wir bringen das jetzt ins Heim. Und dann wurde gezielt ein Prozess in Gang gesetzt, dass sie emotional auseinanderkamen. Und dieser Entwöhnungsprozess, der konnte dann ruhig schon mal ein Jahr dauern. Und dann hat man der Mutter einfach mitgeteilt, jetzt haben sie sich ein Jahr nicht gekümmert, jetzt geben wir das Kind zur Adoption frei.
Katrin durfte nicht einmal zu ihrer Oma Kontakt haben. Ihr Bruder kam in ein anderes Heim. So sollten die Kinder ihre Ursprungsfamilie vergessen. Dass sich ihre Mutter nach ihrer Haftentlassung um die Rückgabe ihrer Kinder bemühte, las Katrin Bär erst Jahre später in ihrer Adoptionsakte.
Sie hat immer angefragt, Briefe gibt es von ihr, ne, was ist denn mit meinen Kindern, wann kann ich sie denn wiedersehen? Und wenn man dann in den Unterlagen plötzlich nachliest, was beschlossen wird, ja, und wo man dann plötzlich erkennt, so, sie wollte ja den Kontakt zu mir haben, aber sie durfte das gar nicht. Ja. Und wenn man dann diese Unterlagen dann einsieht, dann war wirklich so gedanklich, oh Gott, das tut mir furchtbar leid, was ich gedacht habe über dich. Ja. Und gleichzeitig aber auch, wie die so diese Wut auf diese eigene Familie geschürt haben, ja, mit diesen Nichtssagen. Ne. Und das ist schon, also die haben da echt volle Arbeit geleistet.
Hinzu kam, dass ihre Adoptiveltern gar nicht oder wenig über die leibliche Mutter gesprochen und somit bewusst oder unbewusst das Kind beeinflusst haben.
Ich habe einmal die Adoptivmutter mal gefragt, was ist eigentlich mit meiner richtigen Mama? Und ich habe nur gespürt gehabt, so, oh, die Frage hätte ich nie stellen dürfen.
Katrin Bär sagt, sie hege gegenüber ihrer Adoptionsfamilie keinen Groll. Ihre Adoptiveltern haben ihr viel ermöglicht, seien immer für sie da gewesen. Das sei bei allem Unrecht, bei allem, was leiblichen Eltern mit einer Zwangsadoption an Unrecht angetan wurde, wichtig, sagt die 52-Jährige.
Man ist ja mit der Adoptionsfamilie emotional und sozial dann schon verwachsen, auch wenn man nicht genetisch verwachsen ist. Aber das ist eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn ich ein gutes Familienkonstrukt hatte, dann ist das einfach auch Angst, wenn ich mich jetzt zu der Mutter hinwende, dann könnte es sein, dass meine Eltern mich aus dem Nest rauswirft und sagt, also wenn du jetzt dahin gehst, dann brauchst du bei uns nicht mehr kommen.
Viola Greiner-Willibalds Sohn wurde durch eine Fernsehsendung wiedergefunden. Er wollte seine Mutter aber nicht sehen, hat ihr nur einen Brief geschrieben. In diesem Brief, der eine halbe Seite lang und mit Maschine geschrieben ist, schreibt Michael seiner Mutter:
Sehr geehrte Frau Greiner, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich keinerlei Kontakt wünsche. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen bin. Ich hatte eine tolle Kindheit und Jugendzeit. Mir hat es zu keiner Zeit an etwas gefehlt. Kontakt zu Ihnen würde mein Leben, wie es im Moment ist, komplett zerstören. Nichts wäre mehr so, wie es einmal war. Ich bitte Sie deshalb, meinen Wunsch zu akzeptieren und keinen Kontakt zu mir aufzunehmen. Weder schriftlich noch persönlich. Mit freundlichen Grüßen, Michael.
Ich habe mich ja so auf diesen Brief gefreut. Und dieser Brief ist für mich aber nicht das, was ich haben wollte. Das war dann für mich nochmal das zweite Mal wegnehmen. Und da fand ich auch gut, dass Frau Kathrin dann auch kam und mich erstmal psychisch dann auch wieder aufgebaut hat. Ne? Ich weiß von dem Jugendamt-Mitarbeiter, dass es ihm gut geht, dass er in guten Verhältnissen aufwächst oder aufgewachsen ist und mit beiden Beinen voll im Leben steht. Ist es für mich erstmal zufriedenstellend und damit ist es erstmal abgeschlossen. Ich will auch nicht hinschreiben, so auf Mitleid, das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, dass er sich alleine meldet und wenn nicht, muss ich damit bis zum Ende leben.
Andreas Lake hatte 1984 versucht, aus der DDR zu fliehen. Aber sein Fluchtversuch scheiterte und er wurde zu 4 Jahren Haft, seine schwangere Frau auf Bewährung verurteilt. In seiner Haftzeit wurde Sohn Marco geboren. Ohne Einwilligung des Vaters wurde Marco zur Adoption freigegeben. 29 Jahre dauerte es. Dann hat Lake nach endlos langer Suche seinen Sohn gefunden und am Leipziger Hauptbahnhof wiedergesehen.
Also man hat ja im Kopf 1000 Fragen und hat auch eine große Erwartung, aber auch gleichzeitig große Ängste. Und ich hatte immer zu meiner jetzigen Frau gesagt, ich werde meinen Sohn sofort wiedererkennen, obwohl ich nur ein Babyfoto hatte. Und dann stieg auf dem Zentralparkplatz hier drüben ein junger Mann aus dem Auto und ich sagte zu meiner Frau, das ist mein Sohn Marco.
Man geht aufeinander zu und weiß gar nicht, was man machen soll, erzählt Andreas Lake. Soll man die Hand geben, umarmen, einfach warten? Ihre Lebenswege waren gewaltsam getrennt worden. Wie soll es jetzt weitergehen?
Und wenn wir dann die Kinder finden und man kann Kontakt aufbauen, was nicht immer ist, und dieser Lebensstrang läuft dann wieder parallel, dann haben wir sehr viel erreicht. Es wird niemals wieder ein Lebensstrang, der ist unwiederbringlich zerrissen worden. Wir stehen eigentlich von einer wildfremden Person und müssen jetzt zusehen, dass dieses wieder zusammenwächst, dass es wieder ein Strang wird, der parallel läuft.
Andreas Lake hat seinen Sohn wiedergefunden. Und dieser wünscht auch den Kontakt zu seinem leiblichen Vater. Beflügelt von seinem eigenen glücklichen Schicksal will der 59-Jährige auch anderen helfen. Er hat die Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR gegründet, der mehr als 1700 Betroffene von Zwangsadoptionen und Säuglings- bzw. Kindstod der ehemaligen DDR angehören. Das Thema Zwangsadoptionen gehört zu den besonders berührenden Themen der DDR-Geschichte. In die Fernsehserie Weißen See wurde die Suche nach einem für tot erklärten Kind eingebaut. Diese fiktionale Geschichte nährte bei Betroffenen Zweifel an ihren eigenen Schicksalen. Sie wandten sich mit ihren Fragen an die entsprechenden Stellen, sagt Birgit Neumann-Becker, Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bei ihr zum Beispiel meldeten sich mehr als 30 Frauen. Stimmte es wirklich, dass ihr Kind nach der Geburt gestorben war? Um die verunsicherten Frauen nicht im Ungewissen zu lassen, beauftragte sie den Medizinhistoriker Florian Steger vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm mit der Frage:
Können wir wissenschaftliche Evidenz dafür hervorbringen, dass tatsächlich Frauen, die eine Geburt hatten in einer Klinik, dass einzelnen Frauen dieses Kind nach der Geburt weggenommen wurde, unter dem Vorwand, das Kind sei gestorben.
Betroffene, also Mütter, Väter, Geschwister oder Angehörige, konnten sich an den Medizinhistoriker wenden und er hat sich ihre Geschichte angehört. Steger schaute sich alle Unterlagen wie Geburts- und Sterbeurkunden, Obduktionsberichte genau an, hat Archive durchforstet, Berge von Akten studiert. Bei seinen Recherchen stellte Florian Steger fest, dass sich die Mehrzahl der Frauen von den Kindern nicht verabschieden konnte. Manche haben das tote Kind nicht einmal mehr gesehen. Meist wurde es nicht bestattet, sondern anonym beigesetzt. Einen Ort der Trauer gibt es nicht. Hinzu kommen fehlerhafte Unterlagen. Daten seien falsch, das Geburtsgewicht stimmte nicht mit dem Gewicht nach dem Eintritt des Todes überein. Manchmal sei an einer Stelle das weibliche, an anderer das männliche Geschlecht angekreuzt worden. Medienberichte über gestohlene oder weggenommene Kinder nähren die Zweifel, dass die verstorbenen oder totgeborenen Kinder doch noch leben könnten. Trotz alledem sagt Steger,
dass ich hierfür während meines Projektes keinen historisch belastbaren und damit wissenschaftlich vertretbaren Hinweis gefunden habe und auch keinen Einzelfall gefunden, in dem wissenschaftlich nachvollziehbar war, historisch argumentativ nachvollziehbar, dass wirklich diese frisch geborenen Kinder der Mutter oder den Eltern weggenommen worden seien.
Der Medizinhistoriker Steger betont, man dürfe das nicht vermischen. Zwangsadoption einerseits und die Suche nach dem Kind, das während oder kurz nach der Geburt gestorben ist, andererseits. Anders als in der Öffentlichkeit oft dargestellt, gehe es hier nicht um Zwangsadoptionen, bei denen Eltern oft aus politischen Gründen das Kind weggenommen wurde. Auch die Berliner Juristin Marie-Luise Warnecke forscht schon lange zum Thema DDR-Zwangsadoptionen. Sie hat darüber 2009 ihre Dissertation verfasst. Die Juristin hat 5 solcher Adoptionen und einen Versuch nachgewiesen und sagt, dass die bisher festgestellten Fälle womöglich nur die Spitze des Eisbergs seien. Belastbare Zahlen seien nötig, damit auch eine Opferanerkennung der Eltern und Kinder erfolgen könne. Dafür kämpft die Interessengemeinschaft Gestohlene Kinder der DDR und sieht bei diesem Thema noch großen Klärungsbedarf. Immer und immer wieder suchen die Mitglieder die Öffentlichkeit, um auf die Schicksale betroffener Eltern und Kinder aufmerksam zu machen. 2018 hat der Verein eine Petition an den Bundestag verfasst. Darin fordert er im Namen der Betroffenen eine Informationspflicht, eine öffentliche Clearingstelle und die Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für Dokumente bei Jugendämtern, Gerichten, Standesämtern und Kliniken. Nicht zuletzt auf Initiative der Interessengemeinschaft und ihrer Petition hat sich im November 2019 der Deutsche Bundestag mit dem Thema Zwangsadoption befasst, erzählt Andreas Lake, und ist froh über den neu geregelten Umgang mit Adoptionsakten.
Dass erstmal alle Akten nicht vernichtet werden dürfen, das ist schon ein Riesenerfolg. Es ist eine Anweisung über die Ministerien rausgegangen, diese Akten nicht zu vernichten, sondern dieser Studie zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen diese Akten, weil ohne diese Akten können wir nichts beweisen. Also wenn die jetzt in 1 oder 2 Jahren geschreddert werden, dann haben wir uns selber nichts mehr in der Hand.
Die Änderung des § 9 des Adoptionsvermittlungsgesetzes macht es möglich, dass die Adoptionsakten jetzt für die Forschung zugänglich sind. Der Deutsche Bundestag sichert dazu den rechtlichen Rahmen und stellt 2 Millionen Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung. Für das Einrichten der unabhängigen Clearingstelle, einer DNA-Datenbank für suchende Kinder und leibliche Eltern, und für die Durchführung der Hauptstudie zur Untersuchung der wahren Dimensionen der DDR-Zwangsadoption. 30 Jahre nach dem Ende der DDR soll dieser verdrängte Teil der Geschichte rechtlich und politisch aufgearbeitet werden, sagt Christian Sachse und hofft, dass es nicht nur bei der Anschubfinanzierung bleibt.
Und das ist nicht einfach mal so ein bisschen rumgeforscht, sondern das ist sehr viel Arbeit und sehr teuer. Und wenn das unterfinanziert wird, ist die nächste Frustration vorprogrammiert. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass der Bundestag da einen wirklich großen Betrag einstellt. Nicht, dass es einen kurzen Aufschrei gibt und dann wird der Deckel wieder zugemacht. Dafür ist das Leid zu groß.
Wenn der Staat die eigenen Kinder entzieht. Sie hörten ein Feature von Dorothea Bommerlo. Sprecherin Luise Wolfram. Ton Christiane Neumann. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Winfried Sträter.